Das Leben im Flow. Bei Saskia läuft's. Friends, Job, Freund, alles schicki. Aber dann ändert sich innerhalb weniger Tage quasi alles.
Erstmal komplett blank in meinem Kopf. Also erstmal gar nichts gedacht. Und dann der nächste Gedanke war einfach, das passiert jetzt gerade nicht. Das kann jetzt gerade nicht sein.
Saskia muss ihren Job aufgeben und ihr Freund macht nach 5 Jahren überraschend Schluss.
So viele Emotionen und Gefühle auf einmal. Trauer, Hilflosigkeit, auch Angst. Was bringt die Zukunft jetzt? Was passiert mit mir, mit meinem Leben?
Facts und Feelings.
Hey, mein Name ist Charlene Rogal. In jeder Folge gucken wir auf Gefühle, die uns nicht mehr loslassen. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Heute beschäftigt uns das Leben, wenn es anders läuft, als wir dachten. Wir fragen uns, inwiefern kann man sich auf große Veränderungen im Leben eigentlich vorbereiten? Wie können wir uns im ersten Moment, wenn es anders läuft als gedacht, stabilisieren und dann wieder nach vorne kommen? Und was sagt die Wissenschaft? Ist das auf schwierige Situationen klarkommen, angeboren oder trainierbar?
Mein Plan war eigentlich so der typische, den, ich glaube, die meisten Mitte-20-jährigen Leute haben, die studiert haben, mein Studium erfolgreich abzuschließen, dann irgendwo einen Job zu finden, in dem man sich richtig wohlfühlt, vielleicht sogar Karriere machen, die Partnerschaft halt, dass alles ein bisschen fester wird, dass man zusammenzieht. Dieses typische Leben halt, das so vorgegeben ist.
Saskia konnte einiges auf ihrer Liste abhaken. Beziehung ist seit 5 Jahren stabil, Bachelor und Master besteht sie mit Topnoten. Nur der erste Job dann nach dem Studium, der macht ihr schnell Bauchschmerzen und belastet sie psychisch.
Bis ich dann halt sagen musste, okay, ich muss aus gesundheitlichen Gründen diesen Job aufgeben. Und seitdem ging es eigentlich dann komplett drunter und drüber.
Oh wei. Lässt du uns mit rein? Welcher Stein kam denn ins Rollen zum anderen?
Ja, dann hatte ich mich halt dazu entschlossen, den Job zu verlassen, was für mich auch schon mal ein sehr, sehr großer Schritt war, weil natürlich irgendwie das Gefühl war, ich habe quasi... Ja, ich bin gescheitert in dem Sinne, weil der erste Job sollte eigentlich so das sein, was mich in den Berufsweg oder in die Karriere bringt. Und da dann zu sagen, okay, nee, ich schaue jetzt auf meine Gesundheit und dass es mir gut geht, war schon mal so der erste Step, der echt schwierig war. Und das habe ich auch sehr, sehr lange mit meinem Partner natürlich besprochen, weil es ja auch irgendwo, ich muss ja auch irgendwo mein Leben finanzieren. Es ist ja nicht nur, ich verlasse jetzt diesen Job, sondern auch, wie funktioniert das weiter mit Miete und so weiter und so fort. Kann ich mir das jetzt überhaupt gerade leisten, in die Arbeitslosigkeit in dem Sinne zu gehen? Und genau, hatte das mit meinem Partner dann abgesprochen und da war auch irgendwie die Versicherung von seiner Seite aus, hey, deine Gesundheit steht im Vordergrund. Falls es irgendwie finanziell knapp werden sollte, wir leben hier zusammen. Ich kann auch gerne dann die Miete für ein paar Monate alleine übernehmen. Wir gehen das zusammen und wir machen das auch gemeinsam, falls du da irgendwie in Schieflage geraten solltest. Ich bin da auf jeden Fall an deiner Seite. Das hatte sich dann aber rausgestellt, relativ schnell, dass dem halt einfach nicht so war, weil er sich dann, ich glaube, eine Woche, nachdem ich dann wirklich so die erste Woche arbeitslos war, von mir sehr überraschend getrennt hat, nachdem er aus dem Skiurlaub wiederkam.
Du sagst, es war sehr überraschend. Wie muss ich mir das vorstellen? Er kommt nach Hause aus dem Urlaub und sagt, ja, ich hatte Zeit zum Nachdenken. Das ist das Ergebnis oder wie war das?
Ungefähr so, genau. Also wie gesagt, wir hatten halt diese ganzen intensiven Gespräche davor und von meiner Seite aus hatte ich das sehr als Versicherung verstanden, dass wir auf jeden Fall gemeinsam die Zukunft beschreiten und ich mich da auf ihn verlassen kann. Ja, und dann kam er aus dem Skiurlaub wieder und hat die Beziehung beendet. Seine Begründung war halt damals, die Dynamik passt einfach nicht mehr, er möchte das nicht mehr. Und witzigerweise hatte er aber sogar noch vor dem Skiurlaub, er war mit so einer Freundesgruppe unterwegs, wirklich einen Tag vorher mir noch geschrieben, ja, bei uns ist ein Spot frei geworden, hast du nicht spontan Lust mitzukommen? Ich würde mich sehr freuen. Und dann 5 Tage später kam halt das.
Das ist wirklich eine große Planänderung, wenn ich mich da mal so in dich reinversetze. Job weg, Freund weg. Was hast du in dem Moment gedacht?
Also für mich war das echt, es hat einfach komplett einmal mein Leben auseinandergerissen, weil da so viele Sachen mit dranhingen. Es war ja irgendwo meine Existenz, die da gerade einmal komplett über den Haufen geworfen wurde, da wir zusammen wohnten. Ich konnte mir diese Wohnung nicht alleine leisten. Ich hatte keinen Job mehr hier in dieser Stadt. Das heißt, generell war so ein bisschen die Frage, wo geht's jetzt überhaupt für mich hin? Die Versicherung, die ich irgendwo in meinem Rücken gedacht hatte zu haben, ist jetzt auch weggefallen. Plus, wir hatten auch noch einen gemeinsamen Hund. Und das waren alles so Sachen, wo ich so war, okay, ich weiß gerade gar nichts mehr. Also es war wirklich so viele Säulen, die mein Leben bis dahin gestützt haben, waren mit einem Schlag weg.
Wie hast du von da dann weitergemacht? Weil das ist ja noch gar nicht lange her, ne? 2 Monate?
Nee. Ja, so ja, 1,5 bis 2 Monate ist es jetzt her. Ja, ich habe die ersten paar Tage erstmal Zeit für mich gebraucht, um das überhaupt alles zu realisieren. Also ich habe mich erstmal komplett abgeschottet, weil ich auch gar nicht bereit war, damit irgendjemandem drüber zu reden. Weil ich komplett, ja, wenn ich darüber geredet habe, erstmal in Tränen ausgebrochen bin und das überhaupt nicht verbalisieren konnte. Da habe ich dann für mich einfach ich glaube, 3, 4 Tage oder so genommen. Und danach habe ich für mich entschieden, okay, erstens muss ich jetzt drüber reden und zweitens muss ich auch irgendwie weitermachen. Ich kann mich jetzt nicht verkriechen, weil allein das Leben um mich herum geht einfach weiter. Ich muss weiter Miete bezahlen. Ich muss irgendwo irgendwann arbeiten und für mich meine Zukunft jetzt irgendwie anders gestalten.
Hier haken wir kurz ein. Saskia hat schnell so einen inneren Impuls gehabt, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, zu gestalten. Dieses Verhalten hat was mit Resilienz zu tun. Und diesen Begriff haben wir uns von Isabella Helmreich erklären lassen. Sie ist genau die Richtige für den Job, denn sie ist Psychotherapeutin und arbeitet beim Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.
Wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen mag, kann man zum Beispiel das Bild eines Schwammes nehmen. Den Schwamm kann man ja zusammendrücken, man kann ihn auf den Boden werfen, man kann darauf herumtreten und der Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und genau das ist, was Resilienz bedeutet, dass eben externe Faktoren, des Stress, des Widrigkeiten, Traumata auf uns eintreffen, wir aber interne Ressourcen und auch externe Ressourcen haben, die uns helfen, unsere psychische Gesundheit wieder zurückzugewinnen.
Bei Menschen, die weniger resilient sind, kicken die Stresshormone mehr. Und das Angstzentrum im Gehirn, das reagiert auch stärker, sagt Isabella Helmreich. Aber resilienter werden, das kann man trainieren. Unsere Gene spielen schon eine Rolle, aber nicht die entscheidende.
Studien zum Beispiel an Zwillinge sagen, dass so 30 bis maximal 50% genetisch festgelegt sind. Aber eben der größte Teil kann auch durch Lernen, durch Veränderung, durch Training verändert werden.
An dieser Stelle switchen wir wieder zu Saskia. Als ich mit ihr gesprochen habe, da war das ganze Chaos bei ihr, also Job weg, Freund weg, gerade mal 1,5 Monate her. Und ich muss gestehen, ich wäre wahrscheinlich so ein bisschen mehr lost. Saskia wirkt irgendwie sortierter. Und sie sagt, das liegt an ihrem Ehrgeiz.
Wenn etwas nicht funktioniert hat, habe ich mich trotzdem irgendwie durchgebissen und trotzdem versucht, es irgendwie möglich zu machen. Und das hat mir auch sehr in dieser Situation geholfen, dass ich nicht dieses Mindset habe, okay, ich bin jetzt gerade komplett überfordert und falle in so eine Schockstarre. Ich versuche trotzdem irgendwie die Aktion zurückzubekommen, die Macht über mein Leben einfach wieder in meine Hände zu bringen.
Wie geht's dir gerade damit?
Es ist immer noch schwierig. Es kommen immer wieder so Tage und auch Momente während des Alltags ganz spontan, wo man sich kurz so denkt, oh Gott, ich will das alles gar nicht. Ich finde das gerade viel zu anstrengend. Ich kann das alles gerade auch gar nicht mehr. Diese ganzen Baustellen hier zu bearbeiten, es überfordert mich komplett. Und der nächste Tag ist dann wieder ganz, ganz anders. Und man hat das Gefühl, okay, nein, es geht doch irgendwo hin. Ich habe doch irgendwo ein bisschen die Macht, das zu gestalten, wo es hingeht. Und es ist irgendwie schaffbar.
Was hilft dir gerade am meisten, um in deine Kraft zu kommen?
Das, was mir am meisten Kraft gibt, ist auf jeden Fall der Support, den ich bekomme. Wie gesagt, von meiner Familie, von meinen Freundinnen, da muss ich wirklich sagen, die sind so einfühlsam gewesen und so für mich da gewesen oder sind es auch immer noch, dass täglich oder alle 2 Tage mir jemand schreibt, hey, wie ist es heute? Hey, was brauchst du? Kann man dich irgendwie unterstützen? Oder allein auch schon, dass mir Leute immer wieder Jobangebote schicken, dass ich da auch Perspektiven sehe und dass man einfach weiß, da sind wirklich Leute, die haben einfach Interesse daran, dass es mir gut geht und die tun auch etwas dafür.
Um jetzt hier nochmal die ganz große Nummer aufzumachen. Denkst du jetzt anders übers Leben nach, auch so was Pläne machen angeht? Oder bist du noch nicht an diesem Punkt, dich so schon sortiert zu haben?
Es hat mir auf jeden Fall neue Perspektiven eröffnet. Ich merke, dass wenn etwas nicht so läuft, wie man es eigentlich gedacht hat, trotzdem sich irgendwo andere Türen öffnen. Man muss sie nur erkennen und das ist halt der Knackpunkt. Man muss sie sehen können und man muss von seinem festgelegten Plan abweichen können und irgendwo flexibel auf Situationen eingehen können.
Family und Friends sind also am Start. Wir hören Saskia übrigens später nochmal. Was aber, wenn wir noch nicht so resilient sind und uns die Perspektiven fehlen?
Es ist gut, einen Plan zu haben und die Bereitschaft, davon abzuweichen.
Hier hört ihr Robert Böttcher, Psychotherapeut und Coach. Er ist spezialisiert auf Menschen, die einen Rückschlag erlebt haben. Er sagt, dass ein Plan scheitern kann, das sollte immer mitgedacht werden. Und wichtig ist dabei aber, nicht so einen dauerhaft negativen Filter auf alles anzuwenden, sondern den Aufmerksamkeitsfokus zu schärfen.
Also du kannst trainieren, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Und es gibt ja 3 Empfehlungen. Das erste immer, richte deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du hast und nicht auf das, was du nicht hast. Der zweite gute Aufmerksamkeitsfokus, richte deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du kontrollieren kannst und nicht auf die Dinge, die du selber nicht kontrollieren kannst. Und das dritte ist auch hilfreich, richte deine Aufmerksamkeit nicht zu stark auf die Vergangenheit, denn die kannst du ja nicht mehr beeinflussen, sondern richte sie auf die Gegenwart und Zukunft. Also das wäre aus meiner Sicht ein gutes Gegenmittel, indem du auf deinen Aufmerksamkeitsfokus schaust und dich da ein Stück immunisierst gegen dieses Ah, es geht sowieso immer schief.
Das Stichwort ist ja gerne in dem Zusammenhang Resilienz. Wie kann man das aufbauen?
Aus meiner Sicht ist zentral, dass du die Big Five immer im Blick hast. Das heißt, die 5 zentralen Lösungsblockaden. Erstens Selbstvorwürfe. Also vermeide die möglichst. Mach dir keine Selbstvorwürfe. Verzeih dir die Dinge. Zweitens Fremdvorwürfe. Geh auch aus dieser Vorwurfshaltung heraus. Buddha hat ja mal gesagt, am Zorn festhalten ist wie selber Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Und dritter Punkt, eine dritte zentrale Lösungsblockade sind diese Erwartungshaltung an andere. Wenn du Erwartungshaltung an andere hast, machst du dich von denen emotional abhängig. Du erwartest Dinge, die du selber ja gar nicht beeinflussen kannst. Also löst dich von Erwartungshaltung. Die 4. Lösungsblockade, der Fachbegriff ist Altersregression. Umgangssprachlich kann man sagen, es ist dieses innere Schrumpfen, also dass wir den Kontakt zu unseren Erfahrungen, zu unserer Erwachsenenseite verlieren und frühere biografische Erfahrungen aktiviert werden, vielleicht auch frühere Trennungserfahrungen oder wo wir früher einen Job verloren haben oder, keine Ahnung, aus einer Sportmannschaft rausgeschmissen wurden. Und der letzte Punkt ist der komplexeste, die sogenannten parafunktionalen Loyalitäten, also einschränkende Loyalitäten, Leidensloyalitäten. Diese Lösungsblockaden zu bearbeiten, zu lösen, zu transformieren, das stärkt die Resilienz.
Zu Punkt 3 und zu Punkt 5 habe ich jetzt noch mal eine Nachfrage. Kannst du dafür ein Beispiel nennen?
Ja, Erwartungshaltung. Ich nehme ein persönliches Beispiel von mir da.
Gerne.
Ich weiß, dass vom Kopf her ist mir das schon vollkommen klar, dass meine Frau ein eigenständiger Mensch ist. Ich weiß, dass sie tun und lassen kann, was sie will. Und sie verdient genauso viel Geld wie ich. Sie kann alle Entscheidungen treffen. Das weiß ich vom Kopf her. Aber obwohl ich schon viel daran gearbeitet habe, kann ich mich emotional noch nicht ganz von der Erwartungshaltung lösen, dass sie sich kein neues Paar Schuhe kauft. Und wenn dann ein neues Paar Schuhe kommt, dann denke ich, das Geld hätte doch vielleicht nicht ausgegeben werden müssen oder es ist für die Umwelt nicht gut. Und damit quäle ich mich selbst, damit mache ich es mir selbst schwer. Ich weiß das und ich arbeite weiter daran, dass ich meiner Frau wirklich erlaube, auch innerlich, emotional, dass sie sich jeden Tag neue Schuhe kaufen darf, wenn sie das möchte und für richtig hält.
Dass du dann quasi auch nicht so umgehauen bist, wenn dann der nächste Karton angeflattert kommt.
Genau, ja, umgehauen oder auch nur diesen Ärger spüre. Es ist ja dieser Punkt, je geringer die Erwartungshaltung, desto größer das Glück. Also mit der Erwartungshaltung machen wir uns vom anderen emotional abhängig und dann leiden wir eben darunter, wenn der andere sich nicht so verhält, wie wir das erwarten.
Apropos Leiden, du sagtest ja auch, was war das, eine Leidensgemeinschaft oder so? Der Punkt 5.
Ja, die parafunktionalen Loyalitäten. Das heißt, der Vater hat eine Firma gegründet und der Sohn möchte gerne Musiker werden. Und jetzt setzt sich der Vater zur Ruhe und jetzt denkt der Sohn, ah, mein Vater hat so viel für die Familie getan, er hat so viel für die Firma getan, ich muss jetzt die Firma übernehmen. Und dann übernimmt der Sohn die Firma, obwohl er eigentlich Musiker werden möchte und wird damit unglücklich. Also eine Leidensloyalität bedeutet, dass ich aufgrund der Beziehung zu einer anderen Person mein Potenzial nicht entfalten kann oder nicht glücklich sein darf.
Jetzt auf Resilienz zurückbezogen, würde das bedeuten, dass ich quasi schon Dinge vermeiden kann, bevor sie passieren?
Ja, dass ich die erkenne und mich vielleicht immer weiter daraus löse und diese einschränkenden Loyalitäten in funktionale Loyalitäten umwandle, also in Beziehungen, wo ich wirklich auch glücklich sein darf, wo ich glücklich sein kann, auch wenn es dem anderen vielleicht gerade nicht gut geht oder auch wenn der andere vielleicht andere Erwartungen hat.
Nochmal was ganz anderes, aber ich finde auch was sehr Wichtiges, Stichwort Selbstwertgefühl. Wenn wir Rückschläge erleben, dann ja, kratzt das ja mitunter auch an unserem Selbstwertgefühl. Hast du da noch einen Tipp, wie wir sanft mit uns umgehen können, wie wir uns vielleicht schützen können, dass unser Selbstwert nicht so angenagt wird?
Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Erlebe ich bei meinen Klienten auch immer wieder bei Trennung oder wenn der Arbeitsplatz verloren geht. Der Tipp ist Selbstwerttraining. Also funktioniert es relativ einfach. Funktioniert so, such dir eine Situation, wo du dein Selbstwertgefühl verloren hast, meinetwegen durch die Trennung oder wenn du den Arbeitsplatz verloren hast. Und dann mach dir bewusst, was sind deine Selbstwerträuber? Also welche Gedanken und auch welche Verhaltensweisen hast du da, mit denen du dir dein Selbstwertgefühl nimmst? Und dann transformiere diese Selbstwerträuber in, ja, ich nenne es immer Selbstwertspender, manche mögen lieber den Begriff Energiespender, also in Gedanken und Perspektiven, die wirklich dein Selbstwertgefühl stärken und auch in entsprechende Verhaltensweisen. Selbstwerttraining ist auch ein super Punkt für die Resilienz.
Kannst du da nochmal ein Beispiel nennen?
Ich hatte mal eine Klientin, die von ihrem Partner verlassen wurde und die dann gedacht hat, dass sie keinen neuen Partner finden wird, dass sie Fehler gemacht hat und dass sie schlecht ist und dass sowieso, da sind auch ein bisschen wieder frühere Erfahrungen aktiviert worden, dass sowieso keiner so richtig Interesse an ihr hat. Mhm. Und diese Gedanken haben wir gemeinsam analysiert und haben dann sie transformiert in solche Gedanken. Ich bin ein liebenswerter und wertvoller Mensch, auch wenn mein Partner mich verlassen hat. Ich bin, weiß nicht, eine tolle Frau und kann einen neuen Partner finden. Es gibt viele Menschen in meinem Leben, dazu gehören meine Freunde XYZ, die mich so mögen, wie ich bin. Das waren so Gedanken. Es ist immer wichtig, wirklich konkret zu gucken, nicht so allgemein zu formulieren, sondern wirklich konkret, was genau ist der Selbstwerträuber und den ganz spezifisch zu transformieren in einen Selbstwertspender.
Wie siehst du denn das, wenn wir uns mal so einen Zeitstrahl angucken? Sollten wir Rückschläge immer sofort verarbeiten oder kann man auch erstmal sagen, okay, das war jetzt wirklich nicht schön, das lasse ich jetzt mal eine Weile liegen, lenke mich vielleicht auch ein bisschen ab, gucke in eine andere Richtung, wenn es denn irgendwie möglich ist. Also wie schnell sollte man an die Substanz wirklich ran?
Ich würde keine spezifische Zeit vorschreiben wollen, aber doch zu gucken, irgendwann aus diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen, aus diesem Schockzustand herauszukommen.
Okay, das war jetzt erstmal einiges an Input und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, Rückschläge, Planänderungen, die können ja auch eine unterschiedliche Intensität haben. Und je nachdem, in welcher Lebensphase man gerade steckt oder was sonst noch die Struggles sind, haut es natürlich anders rein und ist auch herausfordernder weiterzumachen. Vielleicht ist es dann sogar auch ein Fall für die Psychotherapie. Vorhin habe ich es ja schon angekündigt. Jetzt kommt nochmal Saskia. Sie ist richtig dankbar für den schnellen Support, den sie von ihrem Umfeld bekommen hat. Und sie hat eine Vision. Ein Neuanfang. Für ihren Freund ist sie damals in Freiburg geblieben und jetzt denkt sie nochmal neu.
Da bin ich jetzt so ein bisschen hinterher, dass ich für mich auch die Perspektive sehe, nicht mehr hier in dieser kleineren Stadt zu wohnen, sondern einfach in eine größere Stadt zu ziehen. Und da habe ich auch ein paar Freunde, also zum Beispiel für mich ist jetzt gerade die Option Berlin. Und da ein bisschen mehr kreativ zu arbeiten im Bereich Social Media. Also der Plan ist jetzt gerade, Social Media Management für kleinere Unternehmen anzubieten. Und ich glaube, da wäre ich einfach nie drauf gekommen, wäre ich nicht sozusagen durch diese ganzen Stolpersteine durchgefallen und hätte sich nicht dieses Loch aufgetan quasi und hätte sich nicht etwas ergeben, wo ich wirklich jetzt in Aktion treten muss und für mich neue Lösungen finden muss.
Das Team für diese Folge: Betty Brecke, Jana Niehof, Friederike Seeger, Julian Kretschel
und ich, Charlene Rogall. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.